Live in Mixtapes. Hallo Lukas, mein lieber Freund.
Servus Christian.
Jetzt sag mir mal, bist du eher ein Britpopper oder ein Grunger?
Ich glaube unterm Strich eher ein Grunger. Nach dem Hören dieser Lieder und der Platten und der Vorbereitung für diese Folge eher ein Grunger, glaube ich. Du?
Ja, ich bin natürlich ein Grunger, weil ich war ja, es gibt ja diese Theorie, wenn man 15, 16, 17, 18, 19 ist, dass die Musik, die man dann hört, dass die dann das Leben prägt. Und das war bei mir eben gerade in der Grunge-Hochblüte. Und ich fühlte mich auch verstanden von dieser Musik. Ich war damals ein sehr introvertierter, von Leid geplagter, deprimiertes, junges Menschlein. Und ich fand mich da wieder in dieser Musik. Also ich war müde des Lebens. Und daher, nein, also mir ging es da eigentlich gut in dieser Zeit, aber trotzdem war halt da Grunge und ich mochte das sehr, auch diese ganze Ästhetik davon. Mhm. Und wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten eine Folge zu den besten 15 Britpop-Alben gemacht und wir haben uns
Stefan
gedacht.
Stefan Redelsteiner, ja. Mhm.
Und irgendwie hatte ich das Gefühl, du vielleicht auch, da hat ein bisschen was gefehlt. Also ich hatte das Gefühl, eigentlich sollte man das für Grunge auch machen, damit es ein Ganzes ergibt.
Ja, ich habe das auch gehabt, weil bei mir war das ja eher eins, ich habe ja dann den Grunge nachgeholt in der Britpop-Zeit, weil ich ja jünger bin als du, die 2-3 Jahre. Bei mir war das ein bisschen vermengt, die ganze Sache. Und ich glaube, bei Grunge ergibt sich das ganz gut.
Ja, es ist ja bei dem Britpop, da war ja auch die Rede immer von den großen vier, Oasis, Blur, Pulp und Suede. Mhm. Und wir haben es ja eigentlich auch mit so großen vier zu tun. Das heißt, insofern spiegelt sich das ein bisschen. Aber wie auch immer, werden heute diese Top 15 küren. Wir machen das aber so wie beim Britpop nicht alleine, sondern wir haben jemand eingeladen, den Fabian Söthoff aus Deutschland. Hallo Fabian.
Hallo Fabian.
Hallo Christian, hallo Lukas.
Danke, dass du heute mitmachst. Wenn ich dich kurz vorstellen darf, du bist Musikjournalist und also unter anderem Musikjournalist, du machst viele verschiedene Dinge. Und du bist einer der beiden Autoren des ganz tollen Buchs Back for Good, warum uns die Musik der 90er nicht loslässt. Das ist sozusagen ein Buch, wo es mehrere Kapitel über verschiedenste Musikstile oder Musikphänomene der 1990er geht. Und da gibt es auch ein Kapitel oder ein Segment über Grunge und das hast, glaube ich, du geschrieben.
Genau.
Da habe ich eine generelle Frage zu den 90ern. Warum die 90er? Ist das, weil sie für dich musikalisch interessant waren? Ist es die Musik? Oder ist es eher der Grund, dass du damals eben musiksozialisiert worden bist zu der Zeit, weil das für dich damals wichtig war?
Ganz klar das Letztere. Ich sage es etwas, was ich als jemand, der sich nach draußen hin als Musikjournalist darstellt oder das irgendwie sagt, dass er das irgendwie beruflich macht, was ich eigentlich nicht sagen dürfte. Aber ich habe, und das ist kein Understatement, ich habe null Ahnung von Musik aus den 80ern, 70ern, geschweige denn noch weiter davor. Eben aus genau dem Grund, den du gerade sagst. Ich bin 1981 geboren, habe also meine Pubertät und mein Erwachsenwerden in den 90ern durchlebt. Und das war halt die Musik, nicht nur Grunge, aber also Grunge habe ich freiwillig geprägt und Eurodance oder sowas unfreiwillig. Aber das war halt alles da. Und daran erinnere ich mich mit Nostalgie natürlich, wie wir alle. Weil es so prägende Jahre waren. Diese 10 Jahre, glaube ich, zwischen 10 und 20, kommen einem wahrscheinlich auch wie die längsten seines Lebens vor. Wenn ich jetzt zurückgucke, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, wenn ich genau hingucke, auch viel passiert, aber es kam mir viel schneller vor, als das, was ich in meiner Erinnerung alles erlebt habe, zwischen 10 und 20 zum Beispiel. Und zweitens, und das geht uns ja allen so, es gibt ja Statistiken und Umfragen dazu, dass Leute ab einem gewissen Alter keine neue Musik mehr hören, so wahrscheinlich so ab 30, wenn sie so ins Berufsleben starten, wenn sie langsam Familien gründen und so, dann hören sie nur das, was sie schon kennen. Und erst, wenn die Kinder wieder ein bisschen älter sind, fangen sie wieder an, vielleicht auch mal Neues zu entdecken, wenn überhaupt. Aber sie hören am liebsten das, was sie während ihrer prägendsten Jahre gehört haben. Also da bin ich jetzt nicht alleine, das geht wahrscheinlich einen Großteil so. Euch auch, wir sind ja ungefähr gleich alt. Und daraus entsteht dann zwangsläufig der erste Punkt, dass ich dadurch, weil ich mich da am besten auskenne, weil ich ja am meisten mitbekommen habe und mich auch noch mehr auf die Suche machen musste, weil es ja noch kein Internet gab, sondern ich musste mir Musikmagazine kaufen und Radiokonzerte auf Kassette aufnehmen und Ende der 90er oder Anfang der Nuller dann schon mal die ersten CDs brennen lassen. So, das war ja noch ein ganz anderer Zugang, den man sich der erschwerter war als heute und man sich das ganz anders erarbeiten musste, ist es auch viel mehr hängen geblieben, glaube ich. Und Dadurch habe ich aber auch gemerkt, dass da ja wirklich viel passiert ist, was, glaube ich, subjektiv wieder, in den Nullern und Zehnern nicht derart wieder passierte. Also es gab Weiterentwicklung von Genres, es gab auch Neuheiten im Hip-Hop, in der Gitarrenmusik weniger. Es passierte Neues, aber nicht mehr so viel bahnbrechend Gleichzeitiges. Also allein über Techno gibt's, war ich nie weder Fan von, noch kenne ich mich da irgendwie aus. Aber ich weiß, dass das einfach bahnbrechend war, nicht nur musikalisch, sondern auch kulturell und politisch vor allen Dingen auch. Und da spiegelt sich die das politische Jahrzehnt der 90er ja auch im Popkulturellen eigentlich. Also dieses Gefühl von Anything Goes, natürlich gab es damals auch viel Scheiße und Krieg, aber Kriege, aber aus unserer westlich geschützten Sicht doch sehr viel weniger als heute. Natürlich gab es das alles, aber trotzdem herrscht dieses Gefühl vor, hier uns kann nichts passieren, alles geht, alles ist möglich, und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. Kurze Frage, lange Antwort, nochmal kurz gefasst, ich bin da emotional am meisten mit verbunden, Punkt.
Da ist eine Sache, die ist mir stark aufgefallen bei dieser Vorbereitung für heute, nämlich, dass die 90er Jahre ja eigentlich eine recht angenehme Zeit waren. Also politisch war es viel entspannter, als es heute ist, und es war, die Mauer ist gerade gefallen gewesen, und man war eigentlich der Meinung, dass das jetzt eine gute Zeit angebrochen ist, vielleicht sogar das Ende der Geschichte. Und diese Musik ist aber gleichzeitig so wahnsinnig negativ und niederdrückend und depressiv. Ich habe irgendwie diesen Widerspruch nie ganz für mich auflösen können. Hast du da eine Theorie dazu?
Das hat natürlich nichts mit dem Gefühl zu tun, über das wir jetzt gerade sprachen. Und mit dem, was ich gerade sagte, dieses Anything Goes und alles war irgendwie gefühlt leicht und easy, das können wir ja erst im Rückblick, in der Retrospektive so sagen. Das hat sich damals ja auch nicht unbedingt so angefühlt. In durchtanzten Clubnächten, in irgendwelchen plötzlichen Freiräumen, im ehemaligen Ost-Berlin vielleicht schon. Ob mit oder ohne Drogen, keine Ahnung, habe ich auch alles nie erlebt. Aber natürlich war damals, gerade als Heranwachsender, als Pubertierender, nicht alles geil. Und gerade deswegen hat mich Grunge ja so abgeholt, weil ich mich irgendwie ganz diffus, ich kann das bis heute nicht erklären, ja auch irgendwie missverstanden und allein fühlte, missverstanden wovon. Ich war ja kein Checker in irgendwas, wo ich dachte, warum verstehen die mich denn hier nicht mit meinen tollen Theorien, die ich nach außen, nein, keine Ahnung, ich hatte Freunde, ich war nicht der Beliebteste, ich war nicht der Unbeliebteste, ich war wahrscheinlich ein durchschnittlicher Jugendlicher. Der einzige Unterschied war, dass ich schon damals, ich glaube, ich ein bisschen mehr mit Musik beschäftigt habe als einige andere, nicht alle. Viele waren mit Radio und Bravo-Hits zufrieden. Ich wollte dann immer ein bisschen mehr, das war quasi mein Hobby, wie die anderen dann Fußball gespielt haben oder so. Alles okay, aber trotzdem gab mir das ja was, weil ich merkte, da draußen sind auch andere Leute, die sich irgendwie mal nicht so gut fühlen und die vielleicht ihre Wut auch nicht so genau definieren können, aber ein Ventil dazu gefunden haben. Und
das hat ja auch viel weggewischt, was vorher eigentlich so musikalisch los war. Aber habt ihr da wirklich das Ganze so inhaltlich definiert oder inhaltlich mitbekommen? Also für mich war das damals ein bisschen anders. Ich war zur Zeit von In Utero 13 Jahre alt. Und für mich war es einfach interessant und spannend, dass da was kommt, was in den Mainstream reinreicht und alles andere, was da vorher war, irgendwie verändert hat. Und plötzlich war da nicht mehr nur der Phil Collins oder nicht mehr nur der Elton John im Radio, sondern das war ein ganz kompletter Sound. Die Gitarre war im Vordergrund, die Stimme war wild und irgendwie wild reingemixt in den ganzen Sound. Das war das, was mich da am ersten so wachgerüttelt hat an Grunge.
Also klar, es ist total ein Bauchgefühl. Wahrscheinlich war Grunge auch deswegen, da werden wir nachher bei den einzelnen Bands noch genauer darüber reden, wahrscheinlich, so eine krasse Zäsur, nicht nur für all das, worauf es teilweise basiert, also alle Bands sind ja sehr unterschiedlich, alle Grunge-Bands, über die wir wirklich reden, obwohl sie unter dem gleichen Dach zusammengefasst werden. Aber viele basieren ja auf Glamrock, Hardrock, diesem Pop-Metal der 80er, Def Leppard, Mötley Crüe, Bon Jovi oder sowas. Und die Leute hatten da offenbar irgendwann genug von. Anders wäre der Erfolg von Nirvana's Nevermind, Achtung Spoiler, auch darüber werden wir wohl noch sprechen, anders ist das ja nicht zu erklären. Und das hat ja, mit Zäsur meine ich nicht nur, dass plötzlich Kids da draußen merkten, ach guck mal, es gibt auch Bands, die nicht nur irgendwie shiny Hedonismus propagieren, sondern es geht auch anders und da fühle ich mich ja vielleicht eher gesehen und gehört. Cool, kaufe ich mir, wenn ich das Geld habe. Stream ging ja noch nicht. Und zweitens, hat das die Plattenindustrie gemerkt. Und das ist das andere, was ich mit Zäsur meine.
Also nach diesen ersten allgemeinen Überlegungen zu dieser ganzen Sache würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mit unserem Countdown starten. Kurz zur Erläuterung. Jeder von uns hat eine Top-15-Liste von Grunge-Alben gemacht und wir haben das dann konsolidiert. Und wir haben dann sozusagen die Punkte zusammengezählt, die jeder gegeben hat. Und so ist dann eine von uns gemeinsam erstellte Liste von 15 bis 1 entstanden. Und wir zählen uns jetzt runter von Platz 15 bis zu Platz 1. Nummer 15. Screaming Trees. Dust. Also ich bin dran mit dem ersten Album, Nummer 15, das wäre das Album Dust von den Screaming Trees. Die Screaming Trees war ja eigentlich eine Grunge-Band der ersten Stunde. Also die haben sich, glaube ich, begründet im Jahr 1986 und haben dann nach der Reihe auf Indie-Labels, ich glaube sogar beginnend bei Sub Pop, verschiedene Alben veröffentlicht. Die prägende Figur, oder warum man jetzt vielleicht diese Band kennt, ist die Figur des Mark Lanegan, der Sänger war dieser Band. Und was soll man sagen, eine sehr charismatische Person, eine Jahrhundertstimme vielleicht und gleichzeitig ein sehr schwieriger Mensch wahrscheinlich und auch ein bekennender Junkie sozusagen, den er hat vor 2-3 Jahren seine Autobiografie veröffentlicht und die heißt Sing Backwards and Weep und da geht es in erster Linie gar nicht so viel um Musik, sondern um seinen Struggle oder sein Herumdoktern mit verschiedensten Drogen und immer mit den Versuchen, davon loszukommen. Eine sehr interessante Biografie. Er ist mittlerweile schon gestorben, nämlich vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich. Es war dann nicht an Drogen bedingt, sondern das war wahrscheinlich an den Spätfolgen einer Corona-Erkrankung. Interessant an dieser Biografie und an dieser Autobiografie ist auch ein bisschen, oder es war auch ein bisschen relevant für mich für das Aussuchen dieses Albums, denn er selber sagt, dass die ganzen ersten Alben dieser Band völlig uninteressant und schlecht sind und eigentlich schreibt er in diesem Buch auch ständig, dass er die anderen Mitglieder seiner Band gar nicht mochte und dass er für ihn dieses Spielen in der Band und dieses Plattenveröffentlichen eigentlich in den ersten 10 oder 15 Jahren des Bestehens der Band eher so ein Vehikel war, dass er aus seiner Kleinstadt in den USA rauskommt. Und da hat er sich halt gedacht, das ist am einfachsten, wenn er einfach in einer Band spielt und ein bisschen auf Tour geht. Und es war dann letztlich so, dass er eigentlich nur von den letzten beiden Alben, also das ist Dust, das Album, was ich jetzt da jetzt vorstellen darf, von dem und vom vorletzten Album, das war dann Sweet Oblivion, nur von diesen beiden Alben hat er dann gesagt, dass die eigentlich in Ordnung sind und der Rest ist eigentlich Mist. Das heißt, es ist, glaube ich, grundsätzlich mal okay, wenn man dieses Album aussucht als Platz 15.
Jetzt muss ich protzen, ich habe den mal live gesehen.
Ach so?
So 2-3 Jahre vor seinem Tod, glaube ich, war das im Akzenttheater und das war ein super Konzert, das war cool. Da hat er was gemacht, was, glaube ich, nur die großen Künstler sich erlauben dürfen. Er hat ein Streicher-Ensemble gesucht, immer in dem Ort, wo er live gespielt hat, hat da vorher die Noten hingeschickt und hat dann dort vor Ort quasi ein lokales Streicher-Ensemble mitspielen lassen. Und den Cellisten, den kennen wir.
Den kennen wir sogar,
ja. Das ist der Lukas Lauermann.
Ja, der hat
damit solche Sachen.
Hat mit Mark Lanegan gespielt, kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Das war ein super Konzert, auch teilweise lustig.
Aber sah man da schon den Abgrund? Das klingt ja so theatralisch, aber was ich jetzt immer wieder auch lese, ist ja, dass zum Beispiel Evan Dando von den Lemonheads jetzt neulich wieder auf Tour ging und da alle so ein bisschen Angst hatten, oh Gott, wie packt der das überhaupt?
Na, das war wirklich gut. Das war nicht nur aus Nostalgiegründen, das war zu der Zeit wirklich aktuell ein super Konzert. Also der hat fit gewirkt, klar, bei sich, super.
Ja, ich glaube, in den letzten Jahren seines Lebens haben ja diese Entzugsversuche dann zum Teil schon auch gefruchtet oder es hat funktioniert. Es gab dann nur noch kleinere Rückfälle, anders als in seinen früheren Jahrzehnten seines Lebens. Gut, also leider von uns gegangen, kleiner Spoiler, das wird uns leider noch öfter unterkommen heute in der Folge, dass charismatische Frontmänner mittlerweile nicht mehr leben. Gut, was suchen wir jetzt aus von dieser Platte? Also es ist so ein bisschen Classic Rock fast, diese Platte, und da sind ganz viele große Lieder eigentlich drauf, die durchaus opulent sind, und ich suche jetzt das Lied aus Sworn and Broken.
Something good has gone and left you. It's another tear.
14. Stone Temple Pilots. Purple.
So ein bisschen pflichtschuldig, muss ich zugeben, weil eine Grunge-Liste ohne Stone Temple Pilots ist natürlich dann doch irgendwie nicht vollständig. Die haben mir damals nicht so viel gegeben. Purple erschien 94, Core, das erste Album von denen, das Debüt 92 und hatte da vor allen Dingen wahrscheinlich den zeitlichen Nachteil, dass es eben Ende 92 oder im Herbst, weiß ich nicht genau, 92 erschienen ist und damit ein Jahr nach Bad Motorfinger von Soundgarden, nach 10 von Pearl Jam, nach Nevermind von Nirvana. Und sie, glaube ich, schon damals mit dem Ruf der Copycats leben mussten. Was ja so gesehen nicht stimmt. Die haben sich, glaube ich, 89 gegründet, bin ich ganz sicher. Keine Ahnung, wie ihr Sound in den ganz frühen Tagen war. Aber es war niemand, der sich jetzt aufgrund des Erfolgs irgendwie zusammengerauft hätte und gesagt hätte, wir müssen jetzt so klingen wie. Und Core hatte halt den Riesenhit Creep, nicht zu verwechseln mit dem Riesenhit Creep von Radiohead. Purple, das zweite Album 94, hatte dann unter anderem den Hit Interstate Love Song und das Big Empty. Und was mir auf dem Album besser gefiel als auf dem ersten, war, dass es, wie soll ich sagen, also ich habe eben gesagt, in der Einleitung glaube ich, dass es mir teilweise schwerfällt, viele Bands von damals heute zu hören. Pearl Jam, Offenlegung, wer meinen eigenen Podcast bisher nicht gehört hatte, ich sage es da öfter und woanders auch, ich bin großer Pearl Jam-Fan, kann man hier in der Grunge-Folge auch gerne offen zugeben, bin ich auch bis heute. Die kann ich mir gerne anhören, gut anhören. Bei den Stone Temple Pilots bereitet es mir immer so ein bisschen Schmerzen, weil die damals schon eine deutlich muckerige Version gespielt haben. Ähnlich wie auch Alice in Chains, finde ich. Also da stand wirklich das Mucken, das irgendwie das breitbeinige irgendwie Vordergrund, was ja eigentlich gar nichts, also so rein musikalisch, was ja mit der Grundattitüde von Grunge, keine Band hat damals über sich gesagt, sie wäre eine Grunge-Band. Die haben, sagen alle bis heute, sofern sie noch leben, sie haben immer alle was anderes gemacht. Aber keine würde sich von sich sagen, wir sind hier geile breitbeinige Mucker. Aber das klang halt so. Das Gegenbild zu diesem Sound war halt der Sänger selbst, Scott Weiland oder Weiland, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Der ja, und das eint alle Sänger, du hast damals, eben als du Mark Lennigan, Christian, ansprachst, hast du gleich das Wort charismatisch verwendet. Und das ist ja was, glaube ich, alle Sänger, und es waren überwiegend Sänger in diesen Grunge-Bands, waren eint. Die waren alle sehr charismatisch auf ihre eigene Art und Weise. Scott Weiland war es auch, hatte dann als erster, glaube ich, auch kurzgeschorene Haare. Ich erinnere mich an dieses Video mit dem pinken Haaren. Was ein Musikvideo oder was deren MTV Unplugged-Auftritt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe die deswegen in die Liste aufgenommen, weil sie durchaus einige Grunge-Hymnen, wenn man nicht mal wieder Anführungszeichen, geliefert haben. Wobei Hymnen das Letzte ist, was irgendwie Grunge-Bands, glaube ich, liefern wollten. Es gibt ja von Kurt Cobain gibt es ja auch die Anekdote, die Dave Grohl in seinem Storyteller-Buch schreibt, dass Kurt Cobain zu Lebzeiten durchaus mit Nirvana die größte Band der Welt werden wollte. Nur als es dann war, wollte es dann doch nicht mehr, weil er gesehen hat, was für eine Scheiße damit einhergeht. Stone Temple Pilots kann ich mir heute schlechter anhören, weil das für mich immer noch so, also wenn ich die höre, verstehe ich, warum all die Post-Grunge-Bands, über die wir vielleicht einfach mal kurz reden, auch so klangen. Ja, also wenn ich mir Creed anhöre wie hießen sie, Nickelback so ein bisschen, vor allen Dingen aber noch hier Three Doors Down und sowas, Fuel, Matchbox 20, diese Stimme, dieses gekühlte, wehleidige, das erinnert mich total an die Stone Temple Pilots. Leute, die jetzt zuhören, werden lachen, weil sie denken, hat der Typ nicht gerade gesagt, er wäre Pearl Jam-Fan? Eddie Vedder ist doch das Maximum von dem, was er da gerade beschreibt. Auch da wieder emotional fühle ich das irgendwie anders. Trotzdem war das eine wichtige Band dieser Zeit, auch eine einflussreiche, der man, glaube ich, zu Unrecht dieses Copycat-Ding vorgeworfen hat. Und was mir bei denen auch mehr als bei anderen noch so ein bisschen fehlte damals, war, glaube ich, so ein bisschen der Humor, die Selbstironie, die man ja bei Kurt Cobain in Interviews immer wieder durchblitzen sah zum Beispiel. Aber wie gesagt, was ich eben sagte, dieses Muckerige, das das störte mich irgendwie. Bei vielen anderen Bands habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, hier ist noch ein Song, der raus musste. Ich bin kein Künstler, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll in Wahrheit, ne? Wahrscheinlich. Ich mache schon wieder so Anführungszeichen mit raus musste. Aber hier habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, mal abgesehen von seinem ja wirklich sehr emotionalen und echten und aus tiefem herausgehenden Gesang, herauskommendem, habe ich irgendwie da immer so ein bisschen das Gefühl, okay, da steht aber auch eine Band im Studio, die nochmal irgendwie was Geiles machen will. Und das ist so, das klingt auch, ich fühle mich selbst vermessen, das zu sagen, aber das ist nun mal, wie es für mich als Fan, der ich ja auch bin in erster Linie, irgendwie so ankommt. Das hat mich immer so ein bisschen abgeturnt. Gleichwohl, wie gesagt, bin ich mir bewusst, dass die einen großen Einfluss hatten und haben und das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, auch hier, du hast es eben schon angedeutet, viele dieser Musiker und charismatischen Sänger ereilte ein ähnliches Schicksal. Scott Weiland starb 2015 an einer wahrscheinlich versehentlichen, aber an einer Überdosis. Und schon die Jahre davor waren ja von Drogen und Skandalen und dergleichen geprägt. Also die Band hat den wann rausgeworfen? Ich glaube, erst ein paar Jahre vorher, vor seinem Tod, gar nicht so lange. Scott Weiland selbst hat es halt wie viele andere leider nicht in den Griff bekommen. Und das finde ich deshalb grundsätzlich so schade, weil wir ja, also am Ende sind alle Leute Erwachsenen für sich selbst verantwortlich, aber ein Stück weit ist es ja auch immer die Gesellschaft. Es wird immer bis zu einem gewissen Punkt heroisiert und auch in der Rockmusik cool irgendwie gemacht, wenn die irgendwie Drogen nehmen, wenn die Ecstasy feiern, auch in der ganzen MeToo-Debatte. Dann kommen immer so Boomer-Kommentare. Früher nannte man das einfach Groupies. So, nee, man muss nicht alles schönreden, was früher mal gut war. Ich finde das bei diesen Depressionen, die ja dann bis zum Suizid führen, das schreiben wir auch in dem Back for Good Buch, dass Kurt Cobain, ich möchte keinem Tod etwas Gutes abgewinnen, aber ja irgendwie dann doch dazu geführt hat, dass mal zumindest langfristig irgendwann ein bisschen offener über Mental Health gesprochen wurde. Aber leider erst, also immer wieder gesprochen und dann doch wieder vergessen, weil sonst hätten vielleicht einige öffentliche Tode vermieden, also Tode öffentlich bekannter Personen vermieden werden können, wenn man es doch ernst genommen hätte. Aber wenn man sagt, irgendwie, wenn ihr bis hierhin Drogen nehmt, ist geil und ab da aber nicht mehr. Jüngstes Beispiel, diese Haftbefehl-Doku, ich weiß nicht, wie groß die in Österreich auch ankam, besprochen wurde. Da ging es ja auch darum, da sieht man ja, da kommen ja sogar die Verantwortlichen der Plattenfirmen zur Rede und sagen, hey, war geil, also war geil sagen sie nicht, aber so kommt es rüber zwischen den Zeilen, wir wussten nicht, ob Haftbefehl zur Vertragsunterschrift kommt oder nicht und dann ist er hier und macht die Unterschrift hier an der Wand und grölt dies und das und haut wieder ab, solange sie Kohle mit ihm verdienen konnten, war es cool, aber rechtzeitig zu sagen, dieses Konzert sagen wir lieber ab, weil der ist hier gar nicht auf dem Damm. Also solange Geld mit dem man verdient werden kann, wird es halt schwierig, wird es halt gemacht und dann irgendwann nicht mehr. Bei Scott Weiland war es der Unterschied, der war schon nicht mehr Sänger der Stone Temple Pilots, also es verdiente niemand mehr Großgeld mit ihm, aber es haben mal Leute Geld damit verdient und da finde ich es ein Stück weit zur Verantwortung dazu, so Leute auch mehr bei der Stange zu halten, aber ich kann mir vorstellen, das wurde versucht, ich habe keine Ahnung und rede trotzdem drüber und am Ende ist es so gekommen.
Vielleicht war das auch so eine Art Siedelding, dass da vielleicht Ende der 80er, Anfang der 90er dort in diesem Gebiet, in dieser Stadt oder in dieser Region möglicherweise eine Art Heroinseuche am Laufen war und dass diese besonders gefährliche Droge dann halt mehr im Umlauf war.
Ja, und auch hier, viele verklären das ja sogar postum, also sagen irgendwie nur durch großes Leid entsteht große Kunst und das größte Leid ist ja der Tod und so weiter. Wir werden das nie verstehen können, das macht es für uns ja als Rezipienten und Konsumenten klingt so kapitalistisch, als Empfänger, als Fans ja bestenfalls. Das macht es für uns ja so besonders, dass man das nicht erklären kann, wo es herkommt. Idealerweise nimmt man da aber irgendwas für sich raus. Und vielleicht habe ich mir als Jugendlicher irgendwas von diesem Leid, was sie in sich hatten, da rausgezogen, was bei mir, ich habe null Ahnung, das ist jetzt noch nicht mal, das ist Unterküchentischpsychologie, aber vielleicht habe ich mir da irgendwas rausgenommen, was bei mir dazu geführt hat, dass ich nie in Versuchung kam, irgendwelche anderen Drogen auszuprobieren, außer manchmal leider zu viel Alkohol, gerade in der Jugend, so offen kann ich hier sein. Aber dazu kommt auch das Umfeld und deswegen komme ich jetzt wieder zu deinem Punkt, das stimmt, wenn du mit irgendwo leichter in Berührung bist, fällt es natürlich auch leichter, mal nicht Nein zu sagen. Also ich kam nie, jetzt halten mich alle für den Oberlangweiler oder einen mit einem korrekten Freundeskreis, ich kam auch nie in Versuchung, weil mir nie jemand irgend sowas angeboten hat. Vielleicht hätte ich auch mal Ja gesagt. Ich musste es nie tun. So. Und das war in Seattle wahrscheinlich anders, wie du sagst.
Nummer 13. Afghan Wigs, Gentleman. So, da Platz 13. Eigentlich von unserem Reihum, Lukas, wärst du dran, aber jetzt ist noch ein Album, das nur ich gewotet habe in unserer Liste. Das heißt, ich mache das jetzt ganz schnell. Ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen eine Themenverfehlung ist. Ich habe nämlich jetzt das Album Gentleman von den Afghan Wigs. Das ist vielleicht auch die unbekannteste Band in unserer heutigen Liste. Leider oder ungerechterweise. Die Afghan Wigs sind oder waren eine Band aus Cincinnati. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen eine Entfernung von Seattle, räumlicher Natur. Und man muss sich vielleicht ein bisschen verbiegen, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt eine Grunge-Band. Allerdings sind doch Schlagzeug und Gitarre auf diesem einen Album Gentleman so ein bisschen so produziert oder so gespielt, dass es doch einen gewissen Grunge-Sound hat. Auch inhaltlich ist es ein bisschen entfernt von Grunge, also es sind jetzt nicht diese lebensmüden, traurigen oder wütenden Texte, sondern die ganze Sache, diese Lieder, die Afghan Wigs machen, sind so aus einer Soul-Richtung, und es geht hier auch vielleicht nicht um persönliche Abgründe, sondern eher so sexuelle Abgründe, also Abgründe in Beziehungen. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen sexy und das liegt an der Person des Frontmans. Wir haben wieder einen charismatischen Frontman, das ist in diesem Fall der Greg Dulli oder Greg Dulli. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht.
In Deutschland würde ich auf jeden Fall Dulli sagen, weil Dulli gibt es hier als sehr freundliche Beleidigung. Ich weiß nicht, ob es in Österreich auch gibt. Der Dulli, so der freundliche Blödmann, so viel heißt das.
Also würde man bei uns in Wien sagen, er ist ein Potschochter.
Das kann ich schon jetzt nicht mehr aussprechen.
Ja, gut. Also es ist eine Art, wir wollen ihn ja nicht beleidigen. Und ja, was kann man sagen? Also dieses Album Gentleman von den Afghan Wigs, das ist wirklich uneingeschränkt zu empfehlen. Und ich glaube, ihr lasst es ja auch gelten, dass das vielleicht noch gerade ein Grunge-Album ist, also ich habe zumindest vorher kein Veto eingelegt, und daher spiele ich jetzt von dem Album Gentleman das Lied Gentleman.
Your infection, please.
Nummer 12. Soundgarden. Bad Motor Finger.
Bad Motor Finger ist das dritte Album von Soundgarden. Und um nochmal zu verdeutlichen, was damals los war, das war eine ganz, ganz kurze Zeit. Es war 2 Wochen nach Nevermind kam das raus und 6 Wochen nach Pearl Jam's 10. Also nur mal, um klarzumachen, wie eng da alles beieinander war. Das waren die Wochen sozusagen der Hochblüte im Grunge. Und 91, 92, da ist ganz viel hintereinander eben dann passiert. Interessant ist an der Platte, dass das eigentlich gar kein Grunge ist im weitesten Sinne. Also wenn man sich das durchhört, das ist auf alle Fälle Heavy Metal. Und es ist auch damals so propagiert worden, also Soundgarden waren damals noch eine Heavy Metal Band. Das Ganze ist dann erst mit dem Erfolg von Nevermind und auch dann in weiterer Folge mit Pearl Jam als Grunge vermarktet worden. Aber es war nie so initiiert eigentlich und gedacht von Anfang an.
Ich kann mich nur erinnern, die waren ja im Jahr 1992, muss das gewesen sein, haben die eigentlich passenderweise als Vorband von Guns N' Roses gespielt in Wien. Und ich kann mich doch noch erinnern, dass das eigentlich sehr schlecht angekommen ist bei dem Publikum. Also da waren ganz viele Leute verärgert über diesen Lärm, aber eigentlich hat es ja gepasst. Es war ja eine Metal-Band als Vorband von einer Hardrock-Band. Und wenn man sich eigentlich heute, das ist genau deine These zum Heavy Metal, wenn man sich heute ein paar Lieder von Use Your Illusions von Guns N' Roses anhört und dann diese Soundgarden-Stücke, da sind schon ein paar Dinge, die zusammenpassen oder die vielleicht sogar sehr ähnlich sind.
Naja, und Axl Rose wollte ja auch mal Nirvana im Vorprogramm haben, hat nicht geklappt.
Ich glaube, erst im Nachhinein kann man sagen, dass dann die Grunger mit Guns N' Roses nichts zu tun haben wollten, weil es halt klassischer Rock war und Guns N' Roses kommt halt eher so Hairspray 80er, das war halt dann nicht mehr Grunge dann später.
Nein, das war totaler Set. Also Kurt Cobain hat sofort abgesagt, wahrscheinlich hat er nicht erschießen gesagt, das war wieder so eine makabre Ironie des Schicksals, aber sinngemäß hat er das gesagt. Totaler Sellout für ihn.
Für mich ist Bad Motor Finger ist für mich auch so eine Platte. Wenn ich Musik höre, ich höre auch manchmal gern Musik, die gut gemacht ist. Und auf dieser Platte habe ich das Gefühl, dass es so gut gemachte Muckermusik ist. Also wenn man ab und zu gern Steely Dan hört, das ist bei mir so ab und zu eine kleinere Leidenschaft. Wollen nicht viele, ich weiß. Aber es ist Musik, die gut gemacht ist, wo man hört, das sind gute Musiker. Und das hat eben nichts mit diesem hingerotzten Super Grunge zu tun, sondern das ist wirklich, da sind echte Musiker am Werk.
Was ich auf der Platte ganz gut fand, auch im Vergleich zu dem Art von Muckertum, was ich eben bei den Stone Temple Pilots nannte und auch bei Alice in Chains, dass ich, wie soll ich sagen, ohne überheblich zu klingen oder mich als Hörer oder Journalist über die Band zu stellen, nichts liegt mir ferner als das. Aber ich habe dieses Muckerige, diesen frühen Soundgarden, eher abgenommen als den anderen Bands, über die ich eher sprach. Also das wirkte so wie, ja, das sind wir gerade und das machen wir jetzt. Ja, und das machen wir nicht, weil wir, nicht, dass die anderen so klingen wollten, wie um Platten zu verkaufen, aber da fehlte, vielleicht war es auch das, da fehlte halt dieses theatralische, der Pathos, den ich bei manchen Bands wie bei Pearl Jam ja durchaus total mag oder auch mochte in einigen Songs, ist ja nicht bei allen da. Aber das fehlte bei Soundgarden komplett. Und ja, wir sind jetzt hier Mucker und wir wollen auch gerne hier mal ein geiles Gitarrensolo unterbringen und wir haben auch mal so eine Double Bass hier, ob sie wirklich eine hatten, weiß ich gerade gar nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das kam irgendwie ehrlicher und direkter rüber.
Ich würde gern von dieser Platte die Nummer Slaves und Bulldozer spielen. Das ist jetzt ein bisschen Tränendrüse, das letzte Lied, das Soundgarden jemals mit ihm als Sänger live gespielt haben.
Ja, die haben ja, glaube ich, ein Konzert gespielt und das war das letzte Lied. Dann haben sie sogar noch In My Time of Dying von Led Zeppelin reingearbeitet in dieses Slaves and Bulldozers. Also ein Lied über Sterben. Und dann, glaube ich, nach einer Stunde oder so nach dem Konzert hat er dann Selbstmord begangen.
Genau, ja. Es gibt noch ein Telefonat seiner Frau, also zwischen ihm und seiner Frau, wo die Frau dann meint nachher, er hat schon komisch gewirkt. Bitte schaut nach, was da mit ihm los ist. Und sie haben dann, glaube ich, einen Bodyguard reingeschickt und der ist dann da schon tot gelegen. Ne?
Ich habe übrigens, ich möchte nicht klugscheißen, aber seit ich das einmal gelesen habe, muss ich dich, Entschuldigung, kurz unterbrechen, vermeide ich persönlich, wenn ich Texte schreibe, das Wort Selbstmord mit einem total eigentlich nachvollziehbaren Gedanken, wie ich finde, weil Mord beschreibt ja in der Justiz eine böswillige Tat, eine bewusste Tat. Wenn es nicht bewusst war, ist es Totschlag im deutschen Recht, glaube ich. Die Leute, die so depressiv sind, da kommt es ja meistens her, dass sie sich selbst das Leben nehmen, also Suizid begehen, die sehen das nicht als eine böswillige Tat, sich selbst gegenüber. Also sie hassen sich. Nur das, was ich gelesen habe. Wenn jetzt Leute zuhören, die sich da besser auskennen, bitte irgendwie kommentieren und sagen. Aber mir erschien das sehr logisch. Leute, die Suizid begehen, tun das nicht, weil sie sich so abgrundtief hassen, zwischendurch wahrscheinlich auch mal, dass sie sich ermorden wollen, wie jemand, der einen Mord aus anderen Rachegelüsten, was auch immer, tätigt. Sondern weil sie sich befreien wollen, weil das für sie die ultimative Erlösung ist von einem Schmerz. Also eigentlich wollen sie sich was Gutes tun. Das hat mir auch mal eine Bekannte erzählt, die über Ecken mit sowas direkter zu tun hatte. Und das fand ich ganz nachvollziehbar. Und seitdem vermeide zumindest ich das Wort Selbstmord. Ich wollte damit nicht klugscheißen und dich korrigieren. Ich finde das nur immer interessant, mal so über Dinge, die man seit 30 Jahren so spricht, nochmal anders nachzudenken. Entschuldigung.
Ja, dem, was du sagst, kann ich was abgewinnen. Habe ich so in der Deutlichkeit noch nie gesehen, aber ich finde das gut und ich nehme jetzt auch vor, in Zukunft immer nur noch von Suizid zu reden und nicht von Selbstmord. Ich würde fast eine Stufe weitergehen. Ich glaube, man kann in solchen Fällen durchaus auch sagen, dass es ein Unfall ist. Denn wenn dieser Chris Cornell vielleicht an diesem Abend, wenn bei ihm jemand im Zimmer gewesen wäre oder wenn er vielleicht ein anderes Medikament genommen hätte an diesem Abend, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Also es ist vielleicht gar nicht für anders, als wenn man sagt, ich habe einen Unfall und renne in einen Bus rein. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, das hätte auch ganz anders gehen können und ist daher auch diesbezüglich jetzt nicht Selbstmord das richtige Wort.
Ja, also ja, finde ich auch gut, mit dem einzigen Unterschied, wenn man einmal nicht vor dem Bus gelaufen ist, weil einen jemand letzte Sekunde da weggestoßen hat, ist es, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Aber im Falle von Chris Cornell muss man ja, oder hätte man, täglich damit rechnen müssen, dass das wieder passieren kann. Ne? Aber genau, um darauf zurückzukommen, es war ja am Abend nach einem Konzert in Detroit.
Nummer 11. Hole. Live through this.
Meine Wahl und nicht nur meine Wahl, weil wir da endlich mal eine Sängerin haben. Die Tatsache, dass damals überwiegend Männer an der Front, oh Gott, ich hasse diese Kriegsmetapher, ich nehme sie zurück, dass überwiegend Bands mit Männern am Gesang oder ausschließlich an allen Instrumenten, Männer spielende Instrumente, ihr wisst, was ich sagen will, Hilfe, aktiv oder erfolgreicher wurden, weil es ja auch kein Internet gab und die Leute noch viel mehr auf diese klassischen Medien, also Musikjournalisten wie mich wahrscheinlich, der ich damals noch keiner war als Jugendlicher, angewiesen waren. Und da gab es so Gatekeeper, die ganz klar gesagt haben, Moment, das ist eine Band mit einer Frau, das ist dann so ein männlicher Redakteur, höre ich mir gar nicht erst an oder finde ich nicht so gut wie... klingt zwar wie weibliche Bob Dylan, aber es gibt ja schon Bob Dylan, also berichten wir gar nicht über sie, was auch immer so. Ne? Also es gibt ganz klar ganz viele Gründe dafür. Und bei Courtney Love kommt auf eine, ja auch wieder tragische Art und Weise, vieles zusammen. Also da ist sie als Sängerin einer eigenständigen Band, die ja eigentlich nichts mit Nirvana zu tun hatte, außer dass sie irgendwann Kurt Cobain kennengelernt und geheiratet und ein Kind mit ihm bekommen hat, hat da diese Band und hat auch vor Kurt Cobains Tod, das, ich glaube, es war das zweite Album, um das es jetzt hier gehen soll, Live Through This, aufgenommen. Und das hätte und war es auf eine Art und Weise auch ihr Durchbruch als Sängerin und als Band, also Hole mit der Band, nicht als Solosängerin natürlich, Solo hat später, glaube ich, eine Platte gemacht, hätte ihr Durchbruch sein können, wurde dann aber doch wieder überschattet vom Tod ihres Mannes, der wiederum niemals Absichten hatte, wie sie und ihre Kunst zu überschatten. Denn wenn einer in dieser Zeit schon das gewesen ist, was man irgendwie heute einen Feministen oder sowas nennen würde, dann war er das ja. Er hat sich ja sehr oft sehr viel für sowas eingesetzt und auch darüber gesprochen und aufmerksam gemacht. Und das hätte er wahrscheinlich nicht gewollt, dass ich kenne ihr Privatleben nicht. Es wurde sehr viel darüber spekuliert. Ich will mir auch nicht anmaßen, da irgendwas darüber zu urteilen. Aber was ich mir wirklich gut vorstellen kann, ist, dass er nicht gewollt hätte, dass die musikalische Karriere seiner Frau jetzt doch wieder von ihm überschattet wird. Jetzt könnten nämlich die zynischen Arschlöcher sagen, er hätte sich halt nicht sich die Schrotflinte in den Kopf setzen sollen. Hat er aus anderen Gründen aber gemacht. Weil fortan war sie die Witwe von. Hätte er noch gelebt, wäre sie auch die Frau von gewesen. Also das Problem wäre nicht ganz weg gewesen. Aber dann wird es irgendwie noch mal schwieriger. Schwierig auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung, denn die Platte kam eine Woche nach Cobains Tod raus. Hätte man so kurzfristig wahrscheinlich nicht mehr verschieben können. Ich glaube, sonst hätten sie es gemacht. Das ist schon öfter passiert aus verschiedenen Gründen, dass das Platten-VÖs kurzfristig nochmal geschoben werden. Und dann war die Platte da und das ist ein geiles Brett. Also es fängt mit Violet, fängt das halt super krass und radikal und wütend an. Es hat mit Jennifer's Body hat es auch so richtig fragile, aber wütende Dinger. Und dann hat das mit Doll Pass, die vermeintliche Ballade, die auch nicht so richtig eine Ballade ist. Und Courtney Love zeigt sich da halt von einer krassen, offenen, ehrlichen, wütenden Seite, die auch aus dieser Riot-Girl-Ecke, glaube ich, stammt. Also wir sprachen, du hast eben kurz L7 und Bikini Kill zum Beispiel haben wir genannt. Und es war eine eigenständige Band, also eine Wo die Liebe hinfällt, aber hätte sie Kurt Cobain nie kennengelernt, wäre vielleicht einerseits ihre Band nicht so bekannt, doch nicht so bekannt geworden, weil man schon eher mal hingeguckt hat, weil da war dieser Typ, der Nirvana und Nevermind und so weiter. Gleichzeitig wäre die Verbindung nicht da gewesen, wäre die Band wahrscheinlich auch immer als eine eigenständigere wahrgenommen worden. Es ist total kacke grundsätzlich, dass dann Frauen immer nur in Bezug zu Männern wahrgenommen werden. Aber die Leute, die über sie berichtet haben, haben das natürlich getan. Journalisten wie ich auch. Ich mach's bis heute. Guck mal, wir reden jetzt gerade wieder über Nirvana und Kurt Cobain, obwohl wir über Hole reden sollten. Das ist ja der existierende Beweis dafür. Diese Platte, uneingeschränkte Empfehlung meinerseits, weil das, glaube ich, auch, um wieder persönlich zu werden, wahrscheinlich die erste Band mit einer Frau am Mikro war, die ich bewusst, die erste wütende Rockband war mit einer Frau am Mikro. Natürlich habe ich vorher Bands von Frauen gehört, aber das war eher so Popkram, so Ace of Base und ich weiß nicht was, ne? Nichts gegen die, ganz andere Welten einfach. Aber das war für mich deshalb eine Offenbarung, weil ich dachte, ach geil, guck mal, es geht ja doch. Und ich überprüfe mich immer, also das habe ich damals nicht bewusst gedacht. Jetzt im Rückblick denke ich das. Und ich erwische mich bis heute immer wieder dabei, dass ich, wenn ich meine Lieblingsbands aufzähle, dass da überwiegend Männer drin sind. Und das, dann sagen dann irgendwelche Leute, naja, da müssen Frauen halt einfach geilere Musik machen, dann wird das schon. Ist natürlich Bullshit. Das liegt vor allen Dingen an den Strukturen und Mechanismen, die verbieten, dass sie überhaupt eine ähnliche Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit kriegen. I can't be.
Nummer 10. Pearl Jam. No Code.
Gut, ich bin dran mit Pearl Jam und der Platte No Code. Das ist ja komischerweise eine eher ungeliebte Pearl Jam-Platte. Das bekommt man immer so mit. Da gibt es im Rolling Stone immer so die Listen, die im ersten unterschätzten Platten der Rockgeschichte. Und da kommt immer No Code vor von Pearl Jam.
Da sprichst du mit dem Falschen. Ich liebe sie.
Ich glaube, je mehr man in Pearl Jam drinnen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man No Code zu seinen Lieblingsalben zählt.
Mhm. Sie ist aber nicht das, was man gleich unter Pearl Jam versteht. Also schon ein bisschen anders, als was man typischerweise von Pearl Jam oder unter Pearl Jam und Grunge versteht, glaube ich. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie oft nicht so geliebt wird. Man sagt auch oft, das ist die spirituelle Platte von Pearl Jam, weil da komische Rhythmen dabei sind, vielleicht andere Musikinstrumente, nicht diese harten Riffs, die man von den ersten Pearl Jam-Platten kennt.
Mir ging es ähnlich, also die kam 96 raus, da war ich 15 und gerade, ich bin sehr grenznah in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Ich fand es schön, als ich gerade als Fabian Söder aus Deutschland vorgestellt wurde, ist mir noch nie passiert. Also gerade vor anderthalb Stunden, als wir angefangen haben zu sprechen. Aber ich bin sehr grenznah groß geworden an der niederländischen Grenze und haben öfter dort Urlaub gemacht. Und die Platte kam raus, als ich dort wieder im Urlaub war und bin dann in die lokalen Plattenläden, was sowieso immer cool war, in lokale Plattenläden in Niederlande zu gehen, weil die meistens eine irgendwie coolere Auswahl hatten als die Deutschen. Und die hatten auch meistens ein größeres Segment mit so Postern und T-Shirts. Wie offiziell dieses Merchandise im Rückblick war, weiß ich gar nicht genau. Aber cool, dass es alles gab. Und da habe ich mir die gekauft von meinem Taschengeld, habe die natürlich dann auch schnell gehört und war erst total enttäuscht. Genau wie du gerade sagst, Lukas, weil das ja für viele als Zäsur gilt. In dem Moment wusste man aber noch nicht, dass es so kommen würde. Also man erwartete eine weitere Platte. Die Vitology war ja aus anderen Gründen auch schon als schwierige Platte wahrgenommen worden. Und dann kam dieses No Code und die erste Single, die du schon genannt hast, Who You Are, da dachte ich auch, was soll das denn? Also ich so als 15-Jähriger, der nochmal irgendwie so einen geilen Rocker erwartet hat und dann kommen die mit so einem Geplänkel daher, wollt ihr mich verarschen? Und dann habe ich mich nicht nur reingehört, weil ich Geld dafür ausgegeben habe, ich habe es eben schon gesagt, sondern weil ich dann aber auch wirklich erkannt habe, wie groß das ist. Vielleicht nicht mit 15, aber ich habe sie auch später noch viel, viel tiefer und intensiver gehört. Und genau, diese zwei Punkrock-Nummern sind der Kracher. Present Tense ist für viele nicht zu Unrecht der Lieblingssong. Ich persönlich mag dieses total diffuse In My Tree super gerne. Red Mosquito, das sind auch so Songs, wenn die auf Konzerten gespielt werden. Ich war schon auf sehr vielen Pearl Jam-Konzerten. Die kommen auch immer super an. Und auch das Artwork mit diesen eingelegten Polaroids von so Augen, Ohren, Piercings, was auch immer das alles war. Das war für mich ein richtiges Kunstwerk und ist es ja bis heute.
Und es war, glaube ich, für einen Eddie Vedder eine schwierige Zeit. Das ist die Geschichte, wo er eine Stalkerin hatte, die ihn verfolgt hat.
Deswegen heißt er auch das Lied Lukin, denn das ist ja sein Freund Matt Lukin,
genau,
der von Matane ist, und da hat er dann dort hat er sich ein bisschen verschanzt. Genau. Also er ist aus seinem Haus, glaube ich, ausgewichen,
ja,
und hat bei Matt Lukin auf der Couch geschlafen, damit ihm diese Stalkerin nicht
genau
findet. Aber was wollte die eigentlich nur von ihm?
Die hat das so erfunden, dass er sie vergewaltigt hat und angeblich hat sie ein Kind von ihm und so in die Richtung. Also relativ heftige Sache.
Die ist gleich auch mit dem Auto in sein Haus gefahren.
Genau. Ja. Und in Lukin geht es auch darum, er kommt irgendwie zu Hause und geht es darum, dass er den Schlüssel nicht findet für zu Hause, wo immer der Schlüssel auch ist. Er geht einmal zu Lukin, um sich ein bisschen abzukühlen. So wie wenn man in eine Bar geht und dort Bier trinkt. Ne? Und das ist dieser Lukin, ja.
Das erklärt auch dieses schnelle Ungestüme so ein bisschen in diesem Song.
Was auch immer für mich Pearl Jam typisch ist und was ich sehr leibend finde, ist, wenn man auf Konzerte geht, dass dort immer eine Überraschung auf einen wartet. Also wir waren vor 5 Jahren, 6 Jahren, vielleicht ist das schon länger her.
Ich glaube, es war in der Corona-Zeit und ich glaube 2022.
Da waren wir in Budapest beim Pearl Jam-Konzert.
Da war ich auch.
Ah, da warst du auch, ja? Cool.
Wahrscheinlich. Oder waren es mehrere in Budapest? Wenn es nur eins gab, dann waren wir beim gleichen. Oh Gott, möglich. Ich weiß nur, dass ich pinkeln war, als die Batman anfingen zu spielen.
Achso, du gehst bei Batman immer aufs Klo. Ich gehe immer bei Evenflow. Oder?
Ich wäre ja nicht gegangen, wenn ich gewusst hätte, dass Batman kommt. Aber naja. Aber du hast recht, bei Evenflow weiß man, das dauert jetzt 10 Minuten.
Meine Idee wäre, wir hören uns beide Versionen an. Zuerst die normale Version von Lukin, die schnelle von No Code und dann die langsame, zärtliche Version, die Live-Version.
Die Live-Version aus Budapest. Mhm. Okay, können wir machen. Temple of the Dog. Temple of the Dog.
Ja, genau. Versuchen wir es mal kurz zu fassen, damit die Folge nicht irgendwie der Pearl Jam Podcast heißen muss. Aber das zeigt ja nur, wie prägend die Band dann doch tatsächlich war. Kurze Geschichte, was ich eben schon andeutete, dass wir auf noch einen weiteren Drogentod zu sprechen kommen werden, ist die, dass es eine Band Ende der 80er und bis ins Jahr 1990 hinein in Seattle gab namens Mother. Die hätten der große Act aus Seattle sein können. Sie wurden es deshalb nicht, weil deren Sänger Andrew Wood im Jahr 1990 starb an einer Trommelwirbel-Überdosis. Er war gleichzeitig der WG-Mitbewohner von Chris Cornell. Und also gut befreundet, vermutlich musikalisch wie privat. Und ich finde auch, ich habe mir deren einziges Album Apple jetzt nochmal angehört im Vorfeld. Habe ich mir damals auch nie großartig angehört. Auch Stichwort Verfügbarkeit. Heute 3 Klicks im Stream. Und damals hätte ich es mir irgendwie über Umwege bestellen müssen, weil das nicht standardmäßig im Plattenladen war. Und so wichtig war es mir dann erstmal doch nicht. Und da steckt wirklich alles oder viel von dem drin, was wir später oder auch schon davor bei Soundgarden hörten, bei Pearl Jam selbst, also also ein Wort, was mir bei ihm immer einfällt, was einem noch mehr bei Elton John einfallen würde, ist so flamboyant. Also so eine total strahlende Persönlichkeit, wie es irgendwie die Bands aus den 80ern waren, die diese Rock- und Hairspray-Metal-Bands. Aber der Sound war schon hier trotzdem so ein bisschen anderer. Trotzdem, also im Grunde, wenn Queen und Nirvana irgendwie fusioniert worden wären, vielleicht so ein bisschen, ne? Also einerseits irgendwie die große Show wollen und andererseits aber, wir sind hier die Slacker aus dem Proberaum. Und klingt alles super. Da hätte, wenn die dann mit einem Major-Debüt da hergekommen wären, wo nochmal richtig Produktionskohle drin gesteckt hätte, nicht, dass das ausschlagende Kriterium für guten Grunge gewesen wäre, das Gegenteil war der Fall, dann hätte das eine riesengroße Nummer werden können. Dann 1990, wie gesagt, er starb, ich glaube, es war im März, ich bin mir nicht mehr sicher, Andrew Wood. Wie alt war der eigentlich? Der war, glaube ich, noch nicht mal 27, also er kam nicht in diesen Club 27. Und dann muss man sich kurz vor Augen führen und dann versteht man auch die Qualität der Platte, um die es hier geht, Temple of the Dog, mit dem gleichnamigen Album Temple of the Dog. Teile von Mother Love Bone waren Jeff Ament und Stone Gossard. Jeff Ament wurde später Bassist bei Pearl Jam, Stone Gossard Gitarrist. Und Mother Love Bone waren mit dem Tod ihres Sängers Geschichte. Und genau, die haben dieses Tributalbum für Andrew Wood aufgenommen. Da sind Songs drauf, die auch jeder Soundgarden-Platte gut gestanden hätten, mit Chris Cornell als Leadsänger, die wahrscheinlich auch dann noch viel größere Hits hätten werden können. Dieses muckerige, Metal-lastige, über das wir schon bei Soundgarden sprachen, war da weniger drauf. Ich vermute auch, dass Chris Cornell sich da vielleicht erstmal ein bisschen zurücknehmen musste. Der war da noch mehr Sänger im Sinne von Singen, habe ich den Eindruck. Und wie ich auf diese Band gestoßen bin, ist über den Song Hunger Strike, der wahrscheinlich zu den größten Balladen der Grunge-Geschichte gehört. Da singt Chris Cornell im Duett mit Eddie Vedder. Es gibt dazu auch so ein schmachtendes, bisschen theatralisches Video, wo die beide dann so irgendwie in die Ferne blicken, was später auch Creed so ähnlich gedreht hätten wahrscheinlich, ne? Wo sie da so ins Nichts gucken und singen. Aber der Zweck heiligt ja viele Mittel und hier ging es um ein Tribut an ihren verstorbenen Freund und Sänger. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Platte geworden, die sowohl als Missing Link zwischen all diesen Bands funktioniert, als auch klar macht, hier sind wir gerade on the brink of something new, also hier passiert gerade was Neues und hier danach geht's durch die Decke. Das ist eine Platte, die ich jedem, der sich auch noch so ein bisschen für die Grunge-Zeit und eher die Pearl Jam als Nirvana-Ecke, weil Nirvana ja noch, also auch Pearl Jam fußen viel im Punkrock, wir sprachen eben darüber, Nirvana aber noch viel mehr. Das war ja auch für Kurt Cobain immer so ein bisschen dieses Ding, die sind alles so aufgesetzt zu Glam, die wollen zu viel, die posen, die wollen nur Platten verkaufen, wir sind hier die Echten und wir kommen aus der Szene, die wirklich nur so krachig klingende Musik macht, weil wir wirklich keine Kohle für irgendwelche Verstärker und gute Proberäume haben. Aus dieser Not wurde ja eine Tugend. Die hatten halt keine Kohle und mussten mit dem, was sie hatten, irgendwas machen. Haben mit der kaputten Gitarre vom großen Bruder irgendwas aufgenommen wahrscheinlich. Ne? Und so begann das halt. Und denen wurde halt, anderen wurden vorgeworfen, das hätten die ja nicht so. Bei Pearl Jam kommen auch nicht alle aus guten Verhältnissen, wie man weiß, aber das war so ein bisschen diese zwei Lager, die sich damals unterteilte. Und wenn man zwischen beiden steht und so ein bisschen mehr in diese Pearl Jam, diese rockigere Richtung, dann gerne diese Platte hören. Und Hunger Strike fand ich immer total berührend. Well, I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's
Also jetzt haben wir gemeinsam Hunger Strike gehört, aber vielleicht, dass das nicht ein zu großes Eddie Vedder Showcase ist, vielleicht könnte man dann auch ein Lied spielen von dieser Platte, wo Eddie Vedder nicht mitwirkt, also so ein klassisches Chris Cornell-Lied.
Nee, also dann würde ich gleich einen Opener nehmen, Say Hello to Heaven, weil das sehr gut dem ganzen Album entspricht hinsichtlich dieses Tribute-Gedanken.